Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Immunisiert, dem Impfakademie-Podcast. Ihr kompakter und unterhaltsamer Begleiter rund um das Thema Impfen. Ja, in dieser Staffel dreht sich bei uns alles um Impfen in besonderen Situationen. Und in der letzten Folge haben wir uns schon mit kardiologischen PatientInnen beschäftigt. Heute wollen wir nun darauf aufbauen und uns Personen mit Nierenerkrankungen einmal genauer ansehen. Und das, liebe Loretta, müssen wir ja zum Glück wieder nicht alleine machen, oder?
Da hast du völlig recht, liebe Tina. Wir haben auch heute wieder einen ganz besonderen Gast bei uns hier im Podcast-Studio, der uns heute bei diesem ganz wichtigen Thema unterstützen wird. Bei uns ist heute Herr Dr. Julian Stumpf. Er ist Facharzt für Innere Medizin mit dem Schwerpunkt Nephrologie und auch Transplantationsmedizin und arbeitet als Oberarzt in der Universitätsklinik in Dresden. Lieber Herr Stumpf, wie schön, dass Sie heute hier unser Gast sind.
Ja, guten Tag und vielen lieben Dank für diese herzliche Einführung und Einladung. Es freut mich tatsächlich sehr, weil die Prävention tatsächlich einer meiner Herzensthemen ist, zu denen ich natürlich gerne hier Rede und Antwort stehen möchte.
Ja, super. Und wir haben auch wirklich viele Fragen. Deswegen würde ich sagen, wir starten direkt rein. In Ihrem beruflichen Alltag betreuen Sie ja täglich wirklich viele verschiedene PatientInnen mit den unterschiedlichsten Nierenerkrankungen. Diese Erkrankungen können ja auch unser Immunsystem beeinflussen. Können Sie vielleicht als allererstes mal erklären, wie es denn dazu kommt und vielleicht auch, welche Nierenerkrankungen dabei besonders zu beachten sind?
Ja, sehr gerne. Das ist tatsächlich ein zentrales Thema bei uns in der Nephrologie. Bei den chronischen Nierenerkrankungen kommt es zu einer sogenannten urämischen Immundysfunktion. Also das ist so ein bisschen eine paradoxe Situation, weil wir bei diesen Patienten auf der einen Seite sehen, dass es eine chronische Entzündung gibt, also dass es eine Aktivierung des Immunsystems gibt und auf der anderen Seite aber eine Immunschwäche zu verzeichnen ist. Und das ist primär erstmal ein bisschen paradox, aber diese Dysfunktion betrifft sowohl das angeborene als auch das adaptive Immunsystem, das, was im Laufe des Lebens sozusagen dazulernt und erhöht das Risiko für Infektionen, aber auch Malignome und tatsächlich auch kardiovaskuläre Komplikationen erheblich. Und das bedeutet, dass wir auf der einen Seite diese chronische Inflammation, sprich Entzündung haben, also ein dauerhaft aktiviertes Immunsystem und gleichzeitig diese funktionelle Schwäche. Und Ursachen dafür sind, glaube ich, im Detail nicht endgültig verstanden, aber es gibt verschiedene Ideen aus der Forschung, was da eine große Rolle spielen könnte. Und eine der Punkte, die da immer angeführt wird, sind zum Beispiel die urämischen Toxine. Das sind Stoffe, die wir eigentlich über unsere Nieren bei einer normalen Nierenfunktion ausscheiden möchten und die aufgrund der eingeschränkten Nierenfunktion jetzt aber in unserem Körper akkumulieren. Und diese erhöhte Konzentration dieser Stoffe, die stört dann tatsächlich unsere Immunzellen im Körper. Aber zusätzlich akkumulieren natürlich auch weitere Stoffe, Mittelmoleküle sind bei uns in der Nephrologie immer ein großes Thema gewesen, die wir durch Dialyse oder Nierenersatzverfahren eliminieren wollen, die vielleicht ebenfalls immunsuppressiv wirken können. Die Dysfunktion im Immunsystem, die betrifft dann vor allen Dingen unsere weißen Blutzellen. Und da unterscheiden wir in der Medizin verschiedene Zellreihen, T-Zellen, B-Zellen, neutrophile Granulozyten. Und die, so nehmen wir an, sind oder einer beschleunigten Immunoseszenz unterzogen. Das heißt eigentlich, dass die vorzeitig altern, dass unser Immunsystem quasi nicht unserem biologischen Alter entspricht, sondern so ein bisschen vorgealtert ist und nicht mehr so agil agieren kann. Und besonders relevant ist das wahrscheinlich bei fortgeschritteneren Nierenerkrankungen. Also nicht, wenn man jetzt ganz leicht nierenerkrankt ist, aber vielleicht so ab dem mittleren Grad, da könnte das eine größere Rolle spielen. Und ich denke auch, dass das vielleicht noch ein guter Punkt ist. Es ist sicherlich vom Schweregrad der Nierenerkrankung abhängig. Also je näher wir einer Dialyse rücken, desto eher ist unser Immunsystem über so eigentlich solche Funktionen gestört. Und Ausnahme davon, von dieser Regel, sind einzelne Nierenerkrankungen, das muss man schon auch sagen. Also zum Beispiel welche, die sich mit einem nephrotischen Syndrom äußern. Das bedeutet, dass die Patienten aufgrund undichter Nierenfiltrationskörperchen viel Eiweiß über den Urin verlieren und somit auch Immunglobuline. Und Immunglobuline sind Antikörper, die wir eigentlich zur Infektabwehr benötigen. Und dadurch sind diese Patienten sehr infektgefährdet. Die müssen aber per Definition noch gar keine messbare Nierenfunktionseinschränkung im Sinne von Kreatininerhöhung. Das ist das, was wir häufig stellvertretend für die Nierenfunktion messen, haben.
Wow, also wirklich eine ganze Reihe von vielfältigsten Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und meine nächste Frage haben Sie mir damit eigentlich auch schon vorweggenommen. Ich wollte nämlich gerne nochmal darauf hinaus, dass eben mit zunehmendem Stadium der Erkrankung dieser Prozess sich auch verstärkt. Das hatten Sie ja gerade schon sehr schön erläutert. Und vielleicht noch eine Frage zur Immundefizienz. Gewisse Entzündungen können ja auch bei Nierenerkrankungen so eine sekundäre Immundefizienz auslösen. Können Sie da noch einmal ein paar Worte dazu verlieren?
Natürlich, sehr, sehr gerne. Ich möchte aber noch einmal auf einen Punkt nochmal zurückkommen, weil das tatsächlich mir sehr wichtig ist, dass mit dieser sinkenden glomerulären Filtrationsrate, also gleichbedeutend mit sinkender Nierenfunktion, das Risiko für Infektionen tatsächlich nicht linear, sondern eher exponentiell steigt. Also das ist tatsächlich, hat das wahrscheinlich eine so große Relevanz. Die sekundären Immundefizienzen, das ist richtig, da sprechen wir bei den chronischen Nierenerkrankungen häufig drüber. Pathophysiologisch, also ursächlich gehen wir hier von einer Kombination aus Immunsuppression und dieser Inflammation aus. Und man liest da auch häufig so ein Stichwort Immunparalyse. Und wir sehen da tatsächlich reduzierte Impfantworten. Zum Beispiel, ein klassisches Beispiel aus der Nephrologie ist die Hepatitis B-Impfung bei Dialysepatienten. Das ist tatsächlich besonders schlecht. Aus eigenen Forschungsstudien in der Corona-Pandemie haben wir tatsächlich auch gelernt, dass die Dialysepatienten auch so ein bisschen verzögert auf Impfungen ansprechen. Aber die haben sich mit anderen Impfstoffen erstaunlicherweise relativ gut impfen lassen. Also das ist wahrscheinlich doch sehr impfstoffabhängig. Und ich glaube, dass bei so einer Art Immunparalyse sicherlich natürlich adjuvantierte Impfstoffe ein Vorteil sind. Also es hat sicherlich was von der Stärke des Reizes oder mit der Stärke des Reizes zu tun. Und auf der anderen Seite auch natürlich mit der Schwere der Immundefizienz.
Ja, auf jeden Fall. Und jetzt hatten wir ja erstmal nur die Grunderkrankung betrachtet. Nun bekommen Ihre Patientinnen natürlich auch noch zahlreiche Medikamente. Gibt es denn da verschiedene Medikamentengruppen zum Beispiel, die da auch noch eine Rolle spielen?
Ja, absolut. Also ganz typische Substanzen. Sehr häufig sprechen wir tatsächlich über immunmodulatorische Medikamente oder Immunsuppressiva, da die Nierenerkrankungen nicht selten Autoimmunerkrankungen sind, wo unser eigenes Immunsystem gegen unseren eigenen Körper vorgeht. Und um das zu unterdrücken, wollen wir das Immunsystem etwas dämpfen. Und wir sagen häufig den Patienten, wir wollen es wie schlafen legen, damit die Erkrankung ruht und nicht weiter aktiv ist. Und all diese Substanzen haben gemeinsam, dass sie gezielt oder breit zu einer Immunsuppression führen. Und das führt zu einem deutlich erhöhten Risiko für klassische Infektionen und darüber hinaus häufig tatsächlich auch zu opportunistischen Infektionen. Und letztere machen uns bei intaktem Immunsystem in der Regel nicht krank und führen nur zur Erkrankung tatsächlich, wenn wir das Immunsystem stark unterdrücken. Und es gibt darüber hinaus sicherlich auch Therapieverfahren, die wir nicht ganz so auf dem Schirm haben, weil bei den Immunsuppressivern, das sagt schon der Name, da haben wir natürlich eine gewisse Awareness und wissen, oh, hier ist ja unser Immunsystem eingeschränkt. Aber man kann sich, glaube ich, ähnliche Sachen vorstellen bei starker Blutdruckmedikation zum Beispiel, wenn ich plötzlich eine Blutvergiftung oder Sepsis entwickle und würde diese Blutdruckmedikamente weiter einnehmen, dann habe ich sicherlich auch eine schlechte Ausgangslage für den weiteren Verlauf und für die Genesung der Erkrankung, sodass da wahrscheinlich ganz viele Medikamente auch noch begleitend mit hineinspielen.
Schon gewusst?
Impfungen schützen nicht nur vor Krankheiten, sie können auch ein entscheidender Hebel im Kampf gegen Antibiotikaresistenzen sein. Die WHO schätzt den weltweiten jährlichen Antibiotikabedarf auf rund 11 Milliarden Dosen. Durch flächendeckende Impfprogramme ließe sich dieser Bedarf um fast ein Viertel senken. Weniger Infektionen bedeuten nämlich auch weniger Antibiotika und damit weniger Resistenzen.
Also wir haben ja jetzt schon verstanden, Ihre PatientInnen haben durch die Erkrankung und auch durch die Medikation ein erhöhtes Infektionsrisiko, sie erkranken schwerer. Was passiert jetzt aber umgedreht mit der grundlegenden Nierenerkrankung, wenn einer Ihrer Patienten oder PatientInnen eine Infektionskrankheit, sagen wir, beispielsweise Influenza oder Covid, bekommt?
Also sehr schöne Frage. Also Infektionen sind tatsächlich häufig Trigger für eine Verschlechterung der Nierenfunktion und typische Effekte sind akutes Nierenversagen oder dass die chronische Nierenerkrankung fortschreitet und dadurch schneller fortschreitet. Aber wir kennen das auch, dass tatsächlich die Infektionen Trigger sind, um genuine eigene Nierenerkrankungen, die nennen wir Glomerulonephritiden, auslösen können. Und da gibt's jetzt verschiedene Beispiele. Das ist tatsächlich, jede Infektion hat da so ein bisschen eigene Spezialitäten, aber gehen wir mal von einer ganz schweren Blutvergiftung aus, einer Sepsis, und die führt, glaube ich, über mehrere Wege zu einer Nierenfunktionsverschlechterung. A, haben die Menschen, die an einer Sepsis leiden, häufig einen instabilen Kreislauf. Das heißt, die Hämodynamik ist eingeschränkt. Und auf der anderen Seite gibt es proentzündliche, inflammatorische Signale, die beide die Durchblutung der Niere stören und so zu einer Nierenfunktionseinschränkung führen. Und nicht selten wird das Ausgangsniveau der Nierenfunktion nach einer Sepsis nicht mehr erreicht, also das Ausgangsniveau vor der Erkrankung. Und das ist tatsächlich schade, weil unsere Nieren tatsächlich sehr schlecht regenerieren. Also da kennen wir andere Organe bei uns im Körper, die die Fähigkeit besser beherrschen. Das ist in der Nierenheilkunde eine unserer Leitthemen tatsächlich, dass die Nieren dann immer auf einem niedrigeren Niveau verharren und wir quasi mit der Reserve, mit der wir geboren werden, über unser gesamtes Leben hinkommen müssen.
Ja, und Sie haben jetzt schon gerade zweimal gesagt, das ist bei gewissen oder speziellen Infektionen so. Gibt es Infektionen, die da besonders problematisch für Ihre PatientInnen sind?
Ja, absolut. Also absolut. Einige Infektionen sind besonders kritisch, wobei man das auch, glaube ich, für die einzelnen Untergruppen sicherlich differenziert betrachten muss. Also ganz klar ist, dass bei einer chronischen Nierenerkrankung zum Beispiel Influenza-Infektionen sogar eine hohe Sterblichkeit bei den Patienten zeigen, also höher als in der gesunden Bevölkerung. Und das ist jetzt impfpräventabel, sodass ich denke, das ist sinnvoll, sich vor so einer Erkrankung natürlich zu schützen. Im Rahmen der Covid-19-Pandemie zu Beginn war das auch so. Da hatten unsere Dialysepatienten sicherlich einen Nachteil und die Sterblichkeit dieser Patienten war deutlich erhöht, was nicht nur an der eigene Nierenerkrankung oder Dialysetherapie liegt, sondern sicherlich auch an den Begleiterkrankungen, die diese Patienten mit sich bringen. Aber auch Pneumokokkeninfektionen, die eine schwere Lungenentzündung machen können, verlaufen deutlich schwerer bei Nierenpatienten. Und was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, ist tatsächlich, dass es deutlich häufiger zur Herpes-Zoster-Reaktivierung kommen kann. Das ist ja der Varicella-Zoster-Virus, der bei Kindern Windpocken auslösen kann, also auch bei Erwachsenen, wenn sie sich erstmals infizieren. Und die Reaktivierung führt zu der Gürtelrose. Und da kann man ja auch sich durch eine Impfung gut verschützen. Und das gilt insbesondere dann für unser spezielles Klientel der Nierentransplantierten, weil wir bei denen wissen, dass das Risiko für eine Herpes-Zoster-Reaktivierung 100-fach erhöht ist, verglichen mit der gesunden Bevölkerung. Und da haben wir auch in der eigenen Abteilung hier in Dresden tatsächlich alle Fälle, also alle Ärzte kennen Fälle, wo diese Verläufe wirklich schwer waren. Und ich kann mich auch an einen Verlauf erinnern aus dem Jahr 2018, wo damals eine 63-jährige Patientin mit Zustand nach allogener Nierentransplantation vor weiteren 4 Jahren, also aus dem Jahr 2014, bei uns vorstellig wurde. Die hatte, weil sie transplantiert war, eine immunsuppressive Dauertherapie. Ihre Grunderkrankung der Niere war, dass sie einen Schaden hatte durch einen Bluthochdruck, der die Nierenfunktion zerstört hat. Und die stellte sich eigentlich nur mit Abgeschlagenheit und mit so ein bisschen schmerzhaften Läsionen im Mund vor und hatte aber am Körper ein makulopapulöses Exanthem. Das ist ein Hautausschlag, der uns dann schon daran erinnerte, dass es sich hierbei um eine Reaktivierung von Varicella-Zoster-Virus handeln könnte. Und tatsächlich konnten wir das im weiteren Verlauf auch so deuten. Die Patientin musste ziemlich rasch auf unsere Intensivstation übernommen werden, weil sie eine generalisierte Varicella-Zoster-Reaktivierung hatte mit Varizellenpneumonie und schwerstem Lungenversagen. Das nennen wir dann ARDS. Das ist so die schwerste Form des Lungenversagens. Sie musste invasiv beatmet werden über wirklich viele, viele Tage, also mehrere Wochen. Sie hatte ein akutes Transplantatversagen und musste 2 Wochen lang auf der Intensivstation dialysiert werden. Es kam zu weiteren Virusreaktivierungen von anderen Virusstämmen im Blut, die wir zeitgleich behandeln mussten. Und es kam zu einer Pilzinfektion auch in der Blutstrombahn, die auch noch behandelt werden musste. Und die Therapie war dann sehr, na klar, am Anfang sehr, sehr intensivmedizinisch mit antiviraler und antimykotischer und auch antibiotischer Therapie. Wir mussten Immunglobuline ersetzen und wie gesagt temporär auch die Nierenfunktion ersetzen. Und zum Glück nahm dieser Krankheitsverlauf noch eine gute Wendung, obwohl das Leben, glaube ich, auf Messers Schneide stand zu diesem Zeitpunkt. Aber nach prolongiertem Verlauf stabilisierte sich die Patientin dann und konnte dann in noch reduziertem, aber doch deutlich gebessertem Allgemeinzustand wieder entlassen werden. Und ich finde, so ein Fall illustriert sehr, sehr deutlich dieses erhöhte Risiko für schwere disseminierte Varizelleninfektionen bei chronisch Nierenkranken und insbesondere natürlich bei den Nierentransplantierten unter Immunsuppression. Und die Impfung gegen Herpes Zoster mit so einem rekombinanten Totimpfstoff ist ja auch bei den Immunsupprimierten zugelassen und auch empfohlen. Und da kann man, glaube ich, nur oder kann man nicht genug darauf hinweisen, wie sinnvoll das in diesen Fällen sein kann. Und die Impfung zeigt ja eine hohe Effektivität und Prävention von Zoster und Komplikationen, sodass das natürlich idealerweise vor einer Transplantation geimpft werden sollte, aber auch im stabilen Verlauf nach einer Transplantation erwogen werden konnte. Und gerade bei Patientinnen mit chronischer Niereninsuffizienz bzw. auch Transplantation stellt die Impfung natürlich eine entscheidende präventive Maßnahme dar, um solche lebensbedrohlichen Verläufe wie im vorliegenden Fall natürlich zu vermeiden. Ja.
Ja, das ist ja in all seiner Tragik wirklich ein Fall, der ganz anschaulich zeigt, wie wichtig die Impfprävention ist und wie gut es auch ist, dass man gegen viele der Erkrankungen Impfungen zur Verfügung hat. Vielleicht können Sie direkt dann hier an der Stelle nochmal einen Überblick geben, welche Impfungen Ihre Patientinnen mit nephrologischen Grunderkrankungen denn neben den altersentsprechenden Standardimpfungen so haben sollten. Also was empfehlen Sie Ihren Patientinnen, vielleicht auch ab welchem Alter oder unter welchen Bedingungen?
Ja, also sehr gerne. Ich versuche das grob zusammenzufassen. Also grundsätzlich gelten bei uns die Empfehlungen, die STIKO auch gibt, wobei natürlich die Nierenpatienten meist zu den Hochrisikogruppen gehören und dadurch in meinen Augen tatsächlich konsequenter noch geimpft werden sollten. Und wir müssen dann bei den Empfehlungen auch immer zu den Indikationsimpfungen schauen. Also nicht nur wir sagen immer Normalbevölkerung, für die gesunde Bevölkerung, sondern tatsächlich natürlich vor dem Hintergrund der Erkrankung und auch der Begleiterkrankung. Und wir empfehlen allen unseren Patienten tatsächlich die saisonale jährliche Influenza-Impfung. Das ist ganz klar. Ich kann hier nur für die Erwachsenenmedizin sprechen, weil ich jetzt mich in der Pädiatrie, also in der Kinderheilkunde, nicht auskenne und nur Patienten ab dem 18. Lebensjahr behandle. Aber genau, das empfehlen wir allen Patienten. Und wir haben dieses Jahr eine sehr, sehr starke Influenza-Welle gehabt. Und nicht nur Influenza, sondern auch RSV trat sehr häufig auf. Und in den ersten beiden Monaten dieses Jahres hatten wir zumindest ein Drittel unserer Station stetig gefüllt mit schweren hospitalisierungspflichtigen RSV- und Influenza-Fällen. Und deshalb empfehlen wir auch natürlich die RSV-Impfung. Die ist jetzt für die gesunde Bevölkerung ab 75 erst empfohlen durch die STIKO, aber vor dem Hintergrund einer Nierenerkrankung tatsächlich sollte man erwägen, das ab dem 60. Lebensjahr als Indikationsimpfung einmal durchzuführen. Und das Besondere dabei ist ja tatsächlich, dass es eben nicht saisonal notwendig ist, dass wir davon ausgehen, dass wir einen mehrjährigen Schutz haben. Also ich glaube, es liegen erste Daten über 3 Saisons, also 3 Jahre vor. Und das heißt, wir können das auch im Frühjahr impfen, wenn gerade die RSV-Phase vorbei ist und müssen nicht auf eine Saison im Herbst wieder abwarten. Und das schützt jetzt nicht unbedingt vor der Erkrankung selber, also vor der Infektion, aber vor schwerer hospitalisierungspflichtiger Erkrankung oder vor dem Versterben an der Erkrankung. Und ich finde, das ist schon was sehr, sehr Sinnvolles, dass wenn man eine Erkrankung selber zu Hause auskurieren kann, ist es doch deutlich angenehmer, als wenn man im Krankenhaus liegen muss. Ansonsten empfehlen wir Pneumokokken, wir empfehlen Covid-19-Impfung. Unsere Dialysepatienten sind ein besonders vulnerables Klientel für Hepatitis B, da die Hautbarriere durch die Dialysen, die dreimal wöchentlich stattfinden, jeweils mit zwei Nadeln immer durchbrochen wird und so natürlich mehr Kontakt zum eigenen Blut besteht und so auch Hepatitis B übertragen werden könnte, sodass die dort geimpft werden. Und dann empfehlen wir tatsächlich den mit Nierenerkrankung allen ab dem 18. Lebensjahr auch als Indikationsimpfung die Herpes-Zoster-Impfung, weil, wie gerade der geschilderte Fall, das doch zum Teil sehr, sehr schwere generalisierte Verläufe zeigen kann. Und vom Zeitpunkt her, wann man impfen soll, ist es prinzipiell möglichst früh im Krankheitsverlauf, würde man sagen, da dann die Immunantwort ja deutlich besser ist. Aber in meinen Augen lohnt es sich auch immer, sprich auch spät im Krankheitsverlauf, wenn zu einer Immundefizienz noch eine immunsuppressive Therapie hinzukommt, sollten sicher adjuvantierte, moderne Impfstoffe verwendet werden und gegebenenfalls auch häufiger nachgeimpft werden. Da die Impfantwort A wahrscheinlich nicht so ausgeprägt ausfallen wird wie bei Gesunden und B rascher verschwindet. Also das haben wir besonders, diese zwei Lehren haben wir jetzt quasi besonders aus der Corona-Pandemie gelernt, wo wir das quantifizierbar machen konnten und tatsächlich begleitend zu der Pandemie und den Impfungen messen konnten. So, die Möglichkeit besteht, sollte bei diesen Patienten ein Impfschutz mittels entsprechender serologischer oder vielleicht sogar zellulärer Untersuchung getestet werden, um gegebenenfalls auch individuell weitere Impfdosen zu veranlassen. Das ist jetzt allerdings schon außerhalb der klassischen Empfehlungen, sondern das ist dann wirklich sehr individuell auf einzelne Personen. Und ich glaube, das offenbart auch eine weitere Problematik dieser Patienten, dass wir natürlich in generellen Empfehlungen versuchen, alles über einen Kamm zu scheren vielleicht, aber das in einzelnen Fällen sehr, sehr schwierig ist, weil wir mit unseren immunsuppressiven Therapien auch nicht genau wissen, wie stark unterdrücken wir jetzt wirklich das Immunsystem im einzelnen Patienten, weil das noch sehr, sehr schwer quantifizierbar ist. Das lernen wir anhand von schweren Erkrankungsverläufen. Dann würden wir sagen, oh, die Immunsuppression war vielleicht etwas hoch und würden versuchen, das zu reduzieren, in der Hoffnung, die Erkrankung trotzdem noch zu kontrollieren. Aber das zeigt so ein bisschen das Problemfeld, glaube ich, dass es das doch sehr individuelle Entscheidungen sind, über die man da noch nachdenken muss.
Ja, auf jeden Fall. Und auch sehr individuell ist diese Formulierung der STIKO, dass bestimmte Indikationsimpfungen wie zum Beispiel Herpes Zoster oder RSV bei schweren, unkontrollierten Grunderkrankungen erfolgen sollen. Da herrscht jetzt gerade dadurch, dass diese Empfehlungen noch recht neu sind, in vielen Praxen auch viel Unsicherheit. Was gilt denn als schwer, was gilt als unkontrolliert? Beziehungsweise, was ist denn eine leichte Form, die nicht automatisch ein erhöhtes Risiko hat? Was würden Sie da sagen für Ihre Patientinnen? Sie haben schon mal am Anfang gesagt, Sie sind vielleicht eher alle schwer erkrankt. Was denken Sie, was geben Sie für Tipps in die Praxis?
Das ist also ein wunderbarer Aufschlag und wunderbare Frage. Es ist in Einzelfällen in der Praxis, glaube ich, tatsächlich schwierig. Aber ich glaube, man kann zur groben Orientierung aus nephrologischer Sicht schon eine Aussage dazu treffen. In meinen Augen als schwer gelten chronisch nierenkranke Patienten im Stadium der Niereninsuffizienz 3b nennen wir das. Das ist eine glomeruläre Filtrationsrate von kleiner 45. Bei 3a muss man so ein bisschen gucken. Das wäre zwischen 60 und 45. Wie sind die Begleiterkrankungen? Also ich glaube, dass das unkontrolliert ist so, dass wenn ich eine Blutdruckerkrankung mit zwei Blutdruckmitteln gut eingestellt habe, ist diese Blutdruckerkrankung kontrolliert und nicht unkontrolliert. Wenn ich eine Zuckerkrankheit habe und habe dort einen sehr, sehr schönen Langzeitzuckerwert, dann ist die Erkrankung eher sehr gut kontrolliert. Und ich glaube, es stellt sich die Frage nicht. Trotzdem muss man tatsächlich so ein bisschen das gesamte Bild betrachten, weil ich glaube, dass die einzelnen Komorbiditäten addieren sich natürlich zu einer komplexen Situation, die dann doch wieder eine Rolle spielt. Aber grob würde ich sagen, chronische Niereninsuffizienz im Stadium 3b oder schlechter, etablierte immunsuppressive Therapie, wobei darunter natürlich von einem schlechteren Impfansprechen auszugehen ist. Aber daher wäre es natürlich gut, wenn wir bei einer Therapieplanung das schon erwägen und die Patienten im Vorfeld impfen. Wenn wir das nicht schaffen, weil wir notfallmäßig eine Therapie einleiten müssen, dann trotzdem danach beginnen. Das lohnt sich immer. Und Bei den Nierenerkrankungen kann man auch noch sagen, Patientinnen mit nephrotischem Syndrom, also sprich mit großem Eiweißverlust über die Nieren. Das hatte ich vorhin schon mal kurz erwähnt, das ist ganz wichtig. Die verlieren diese hilfreichen Antikörper über den Urin und sind damit sehr infektgefährdet. Die haben aber vielleicht noch eine normale glomeruläre Filtrationsrate oder normale Kreatininwerte und trotzdem diese große Eiweißausscheidung. Die sollten auch auf jeden Fall in die Kategorie schwer gewertet werden und auch geimpft werden. Stabile chronische Nierenerkrankung im Stadium 1 bis 2 ohne relevante Komplikationen würde ich als leicht und stabil bewerten, glaube ich. Hier sollten, wie gesagt, mit Sorgfalt die Komorbiditäten und sprich Begleiterkrankungen mit berücksichtigt werden.
Schon gewusst? Covid-19-Impfung ohne Nadelstich? Das klingt zunächst ungewöhnlich, könnte aber schon bald Realität werden. Denn nasale Covid-19-Impfstoffe sind bereits in Entwicklung. Statt per Spritze wird der Impfstoff dabei wie ein Nasenspray verabreicht. Die Idee dahinter ist ebenso einfach wie clever. Das Virus wird genau dort abgefangen, wo es zuerst auf den Körper trifft, eben an der Nasenschleimhaut. Ein Ansatz, der nicht nur vor Erkrankungen schützen könnte, sondern möglicherweise auch die Weitergabe des Virus reduziert.
Ja, jetzt möchte ich noch mal einen kleinen Exkurs wagen. Sie sind ja auch Transplantationsmediziner und Nierentransplantationen sind ja tatsächlich in Deutschland die häufigsten durchgeführten Transplantationen. Was gilt denn jetzt für diese Patientinnengruppe hinsichtlich des Impfens zu beachten? Die sind ja wahrscheinlich noch mal gefährdeter, oder?
Ja, die zeigen auf jeden Fall noch weitere Besonderheiten, aber es gibt hier tatsächlich ganz klare Prinzipien, die man beachten kann. Also am besten ist es, eine Nierentransplantation ist selten eine überraschende Therapie, sondern es ist immer ein Prozess mit wirklich langer, dezidierter Vorbereitung. Und das heißt, man hat auch eine Zeit vor der Transplantation. Und das ist eine Zeit, der wirklich viel Aufmerksamkeit zugewandt werden sollte, weil hier kann man den Impfstatus komplettieren und meist sogar in einem Stadium, wo noch keine immunsuppressive Therapie erfolgt. Das heißt, wir haben deutlich bessere Impfansprechraten. Insbesondere lebende Impfstoffe müssen hier rechtzeitig geimpft werden. Das gilt insofern, dass Patienten sich häufig von einer Nierentransplantation mehr Freiheit im Leben versprechen, die diese Therapieform auch mit sich bringt. Wenn man vorher dreimal die Woche an der Dialyse ist, dann freut man sich auf das Reisen. Wenn ich jetzt in ein afrikanisches Land Nähe des Äquators reisen möchte, dann muss ich mich vielleicht Gelbfieber impfen. Das ist nur als Lebendimpfstoff verfügbar und ich darf sonst auch gar nicht einreisen, weil ich das bei der Einreise vorweisen muss. Das heißt, sowas muss man vorbereiten, denn eine Lebendimpfung unter Immunsuppression ist prinzipiell erstmal wirklich kontraindiziert. Totimpfstoffe sind bei Autoimmunerkrankungen mit und ohne Immunsuppression natürlich auch immer möglich und damit auch nach Nierentransplantation, ganz klar. Da gibt es überhaupt keine relevanten Sicherheitsbedenken. Jedoch gibt es das Risiko einer eingeschränkten Wirksamkeit, sprich unter Immunsuppression eine reduzierte Impfantwort. Und für unsere Transplantierten um den Transplantationszeitpunkt herum, wenn wir das doch erst spät thematisieren mit den Patienten, da sagen wir immer Totimpfstoffe bis 2 Wochen vor der Organtransplantation und dann wieder frühestens 3, eher 6 Monate nach Organtransplantation, weil man zu Beginn tatsächlich eine sehr, sehr hohe Immunsuppression hat und einfach der Impferfolg sehr fraglich ist. Es ist nicht so, dass dort Nebenwirkungen mehr auftreten würden, sondern wir gehen einfach davon aus, dass wahrscheinlich kein Impfschutz ausgebildet wird. Und Ausnahme ist da tatsächlich, wenn wir im Herbst transplantieren, da empfehlen wir schon nach 4 Wochen nach Transplantation die Influenza-Impfung. Bei den Lebendimpfstoffen ist es so, dass wir sagen, bis spätestens 4 Wochen vor Organtransplantation. Ausnahme ist hier die Varizellenimpfung, die bitte bis 6 Wochen vor Organtransplantation, weil es da ansonsten tatsächlich noch zu Krankheitsverläufen kommen kann. Und nach Organtransplantation, das hatte ich schon mehrfach erwähnt, ist es generell nicht empfohlen, Lebendimpfstoffe zu verwenden. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Und wichtig ist natürlich auch, aber das hatten wir auch schon mehrfach anklingen lassen, dass die Impfungen vor Transplantation wirklich deutlich effektiver sind. Deshalb macht es Sinn, sich auf diese Zeit vor der Transplantation, auf die Vorbereitung zu konzentrieren, glaube ich.
Ja, da hat man ganz schön viel zu tun. Da muss man auch einen ziemlich detaillierten Zeitplan machen, würde ich sagen. Und die Patientinnen müssen sich auch schon ganz schön viele Gedanken machen, wo sie vielleicht in den nächsten Jahren auch mal hin möchten. Also das finde ich einen sehr interessanten Aspekt. Der wird ja bestimmt ab und an auch nicht so beachtet in der akuten Situation. Also sehr spannend, auch mit der Gelbfieberimpfung. Nun arbeiten Sie ja in einer Klinik, in einem Zentrum. Es gibt ja aber auch noch niedergelassene Nephrologinnen, es gibt noch die Hausärztinnen. Wie sehen Sie das denn hinsichtlich des Impfens? Wer hat da welche Rolle? Welche Rolle sollten vielleicht Zentren übernehmen? Ich denke da an die Beratung, an die Durchführung. Was finden Sie da sinnvoll, wie man sich das aufteilen kann? Weil ich könnte mir vorstellen, es gibt auch die Situation, wo jeder denkt, der andere macht's ja.
Absolut richtig und eine wunderbare Überleitung. Also ich finde gerade, dass man den Horizont eines Erkrankungsverlaufs absehen muss. Das ist doch etwas, was ein Facharzt, sprich ein Nephrologe für nierenkranke Patienten viel besser machen kann als eine fachfremde Spezialität. Und deshalb denke ich, in meinen Augen sollten die NephrologInnen hier auch eine deutlich aktivere Rolle übernehmen. Immerhin geht es ja hier um Prävention, sei es primär oder sekundär, sprich das Vermeiden von schweren Erkrankungen und Komplikationen. Und die Nephrologen sollten, glaube ich, bei den entsprechenden Patienten den Impfstatus regelmäßig prüfen und natürlich ganz aktiv, klar und konsistent präsumptiv empfehlen und idealerweise in meinen Augen eigentlich direkt impfen. Also da möchte ich eigentlich eine Lanze für brechen, dass das durchaus sinnvoll ist, weil die am ehesten absehen können, dass da in Zukunft vielleicht doch eine immunsuppressive Therapie notwendig wird etc. Ne? Also in so eine Richtung ist das auf jeden Fall zu denken. Die Dialysezentren sind in meinen Augen auch ein idealer Ort dafür, weil man natürlich eine sehr enge Patientenbindung hat. Wir sehen die Patienten in den Dialysezentren dreimal die Woche über mehrere Stunden. Das heißt, es besteht ein regelmäßiger Kontakt, es besteht ein Vertrauensverhältnis, wo man, glaube ich, auch ganz offen Fragen diskutieren kann, Ängste, Sorgen thematisieren kann und so sicherlich zu einer hohen Patientenadhärenz, Compliance gelangen kann, muss man ganz klar sagen. Deshalb denke ich, wir sollten uns da aktiver einbringen, als das bis dato in den meisten Zentren zumindest gehandhabt wird, ja.
Ja, lieber Herr Dr. Stumpf, wir sind jetzt schon am Ende unseres Interviews angekommen und ich möchte Ihnen noch eine ganz wichtige Frage stellen, die wir all unseren ExpertInnen in dieser Staffel stellen wollen. Nämlich, wenn Sie unseren Zuhörenden nur eine einzige Sache empfehlen, die die ab morgen ändern sollen, was wäre dann der wichtigste Hebel in Ihren Augen?
Ja, das ist eine sehr schöne Frage. Also auch aus der persönlichen Patientenbetreuung der letzten Zeit kann ich da sagen, wir haben heute viel darüber gesprochen, dass Impfen vor Einleitung einer immunsuppressiven Therapie deutlich effektiver ist. Da die Notwendigkeit zu einer solchen Therapie jedoch meist nicht so weit im Voraus geplant werden kann und möglicherweise eine verpasste Impfung nicht nachgeholt werden kann, sondern tatsächlich die Immunsuppression direkt eingeleitet werden muss, gibt es Patienten, die in einen bestimmten Impfschutz nicht mehr gelangen können. Das wäre das Stichwort der Lebendimpfung. Das heißt, die haben eine schwere Immunsuppression, um eine schwere Autoimmunerkrankung zu kontrollieren und können jetzt nicht mehr so geimpft werden. Musterbeispiel sind ja zum Beispiel auch die Varizellen. Es muss nicht immer um Gelbfieber was Seltenes geben, sondern es gibt Erkrankungen, die bei uns im Umfeld tatsächlich auch auftreten. Aber es geht natürlich auch um Sachen wie Masern etc. Und da wäre es mir tatsächlich sehr wichtig, dass sich das Umfeld, also die Kontaktpersonen, sprich die Angehörigen, das familiäre Umfeld und enge Freunde sowie auch das betreuende medizinische Personal konsequent impfen lässt. Denn wir nennen das Cocooning, das heißt, dass wenn die Umgebung sich schützt, dann wird auch eine Übertragung einer Erkrankung deutlich unwahrscheinlicher und so können wir tatsächlich die vulnerablen Patientinnen oft auch noch effektiv vor diesen Infektionen schützen.
Also in meinen Augen waren das wirklich extrem spannende Perspektiven und auch richtig hilfreiche Tipps aus erster Hand. Lieber Herr Dr. Stumpf, wie schön, dass Sie heute bei uns hier im Podcast waren und uns so anschaulich an Ihrem Arbeitsalltag haben teilnehmen lassen. Ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viel gelernt und ich denke, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Und jeder und jeder konnte bestimmt ganz wertvolle Impulse mitnehmen. Also ganz lieben Dank.
Das freut mich sehr. Lieben Dank für die Einladung. Frau Keller, Frau Schmidt, es hat mich sehr gefreut, bei Ihnen im Podcast sein zu dürfen.
Wunderbar. Und wir sind nämlich noch nicht am Ende der Folge angelangt, also bleiben Sie alle noch kurz dran. Frage der Woche. Denn wir haben heute wieder eine Frage der Woche mitgebracht. Und liebe Tina, magst du uns vielleicht erzählen, welche Frage diese Woche in unseren Postkasten geflattert ist?
Ja, das mache ich sehr gerne. Wir haben natürlich wieder geschaut, welche Fragen Sie draußen in den Praxen aktuell besonders umtreiben. Und heute haben wir eine Frage rausgesucht, die uns tatsächlich immer wieder erreicht, und zwar zum Thema RSV. Da ist die Saison jetzt ja schon vorbei, aber die nächste, die kommt natürlich auch wieder. Und viele von Ihnen beschäftigt die Frage, wie lange eigentlich der Schutz der RSV-Impfung anhält. Muss hier jährlich geimpft werden, wie bei der Influenza-Impfung, oder sieht es hier vielleicht sogar anders aus? Liebe Loretta, hast du hierzu dann ein paar Antworten für uns?
Ja, auf jeden Fall. Das haben wir heute auch schon von Herrn Dr. Stumpf so ein bisschen gehört, dass eben alle Personen ab 75 generell und alle Personen ab 60 mit schwerer Grunderkrankung auf jeden Fall gegen RSV geimpft sein sollten. Und wir haben heute auch schon gehört, dass der Impfschutz tatsächlich über mehrere Saisons anhält. Es gibt da Daten zu mittlerweile 3 Jahren und die Zukunft wird wahrscheinlich auch noch weitere Daten bereithalten. Das heißt, die Impfung muss nicht wie die Grippeschutzimpfung jährlich erfolgen, sondern nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft nur einmal. Und der beste Schutz ist natürlich, wenn man vor der RSV-Saison impft, also so Ende September, Anfang Oktober. Aber auch innerhalb der Saison ist das noch super sinnvoll und gerade bei bestimmten individuellen Risiko auch außerhalb der Saison. Also hier gilt tatsächlich, nach der Saison ist vor der Saison und einfach impfen.
Ja, gut zu wissen. Vielen Dank für die Einordnung von deiner Seite. Und damit sind wir jetzt am Ende angekommen. Das war, wie ich finde, wieder einmal eine sehr interessante Folge mit vielen spannenden Einblicken direkt auch aus dem Alltag unseres Experten. Herzlichen Dank an dieser Stelle auch noch einmal von meiner Seite an Sie, Herr Dr. Stumpf, dass Sie heute mit dabei waren. Und natürlich auch wieder ein großes Dankeschön an alle unsere treuen Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Und damit verabschieden wir uns für heute. Abonnieren Sie Immunisiert gerne, um keine Folge zu verpassen. Und natürlich freuen wir uns auch immer über eine Bewertung. Und damit bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.